Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ein bisschen früher eingesetzt, weil wir es eilig haben. Heute ist der 12. August 2022. Diese Nachricht geht nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Und neben mir, frisch gebügelt und rasiert, sitzt Andreas und weiß, wie viele Themen heute auf dem Programm stehen.
Ja, der Strahlemann sitzt daneben und freut sich auf die nächsten anderthalb Stunden. Ja, wir haben heute einen schönen, massiv grünen Tag in den Bäumen. Das heißt also, die wirkliche Farbenpracht der Bäume kommt ganz groß raus. Das liegt daran, dass die Sonne hinter den Wolken ist. Wir hatten ja gestern schon damit gerechnet, dass es eventuell regnen würde. Stattdessen waren wir gestern sogar eine Runde schwimmen und das eben halt in einer prallen Sonne an einem schönen Nachmittag, einem Sommernachmittag. Heute soll es bedeckt sein und heute erwarten wir ein bisschen Regen, denn doch jetzt hoffe ich und nächste Woche geht der pralle Sommer wieder los, also wir werden sehen, was auf uns zukommt. Der See changiert seinem Namen entsprechend silbergrau vor sich hin.
Mhm, schön. Okay, dann wissen wir ja genau, wie es wird oder wie es nicht wird.
23 Grad und nett.
Ja. Ihr Lieben, wir fangen mal an mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, der ARD, die ja verschiedene Rundfunkanstalten wie den NDR, den WDR, den RBB, den BR hat, aber auch Phoenix gehört dazu und viele andere Unterkanäle wie Kika und offenbar ist es jetzt so, dass da eine ganze Menge hochkocht, was Unregelmäßigkeiten angeht, um es mal in einem Pauschalbegriff zusammenzufassen. Patricia Schlesinger, das ist im Moment die Frau mit der größten Projektionsfläche. Sie ist RBB-Chefin gewesen. Sie war ARD-Vorsitzende gewesen. Sie ist aus diesen Ämtern in den letzten Tagen zurückgetreten, zögerlich immer wieder, blieb ihr aber offenbar nichts anderes übrig. Ebenfalls zurückgetreten der Chefkontrolleur, also aus dem Verwaltungsrat, Wolf-Dieter Wolf, auch vom RBB, also dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es geht außerdem, der ist nämlich, dieser Herr Wolf ist wohl verwickelt und ist begünstigt worden von Frau Schlesinger, wie sie sich auch selbst begünstigt hat oder haben soll. Ich bleibe mal noch vorsichtig, aber das sind die Vorwürfe. Es geht außerdem um fragwürdige Aufträge für ihren Ehemann bei der Messe Berlin, wo auch Herr Wolf bis zum Rücktritt Aufsichtsratschef war. Also ein Netzwerk nennt man das, glaube ich, wenn das so alles ineinander greift. Und es steht die Frage im Raum, ob Frau Schlesinger mit Herrn Wolf einen zu laxen Umgang bei möglichen Interessenskonflikten gepflegt haben könnte. Inzwischen hat sich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin eingeschaltet und vermittelt gegen Frau Schlesinger, gegen ihren Ehemann und gegen Herrn Spörl, der übrigens früher beim Spiegel gearbeitet hat. Also, das ist der Ehemann, Ex-Spiegelmann. Die waren ja mal die beiden, Frau Schlesinger als Panoramachefin beim NDR und der Herr Spörl, ihr Ehemann beim Spiegel. Die waren ja mal auf einem ganz anderen Trip, Andreas. Die haben ja Missstände aufgedeckt und haben die in ihren Programmen öffentlich gemacht.
Ja, es ist interessant. Ich habe da mal so ein bisschen auch recherchiert hier in den YouTube-Bildern, auch aus den alten Panorama-Sendungen aus dem Ende des letzten Jahrhunderts noch, also 1998, 99. Interessant, wo Frau Schlesinger also ganz besonders echauffiert sich hatte über auch bestimmte Missstände von Korruption und so weiter. Und das ist schon sehr interessant, weil hier natürlich Frau Schlesinger, wie du schon sagst, eine Projektionsfläche bietet, aber sie ist nur die Spitze des Eisberges. Das heißt, man merkt jetzt, wie tief dieser Sumpf auch in den öffentlich-rechtlichen Medien offenbar zur Normalität geworden ist. Wir sehen also ähnliche Muster, wie wir es auch in der Politik und in den Parlamenten zurzeit sehen. Und dieser ganze Sumpf kocht jetzt hoch. Ich vergleiche das ja immer mit der Klärung einer Brühe. Wenn man eine wirklich trübe Brühe klären will, dann wird die geköchelt. Und was dann passiert, ist, dass dann von unten nach oben die diese Suppe dann anfängt klar zu werden, diese Brühe, und oben bildet sich dann der Abschaum. Und der wird jetzt nach oben getrieben, und wenn man das auf das Volk überträgt, dann ist das Volk eben halt mittlerweile der untere Bodensatz, der jetzt aber geklärt wird und immer mehr durchblickt, während die ganzen, ich mal, Fremdstoffe und Giftstoffe nach oben gespült werden. Und jetzt wird da oben gekratzt. Und was mir aufgefallen ist, dass jetzt vor allem, es heißt ja immer, eine Krähe wird dem anderen, der anderen kein Auge aushacken. Aber genau das haben wir jetzt erreicht. Der Spiegel schreibt dann über Schlesinger und zurück. Ich meine, die haben ja auch eine eigene Geschichte, der Spiegel. Und die ist nicht nur rühmlich, um es mal vorsichtig auszudrücken, wenn man nicht nur die Finanzierung sieht, sondern auch die Journalisten, die dort gearbeitet haben. Denken wir an Relotius und so weiter. Aber jetzt wird gegeneinander gekämpft. Das heißt, hier ein Finale ist eingeleitet aus meiner Sicht.
Ja, Relotius ist ja ein bekannter Spiegelfall und jetzt gibt es eben bekannte ARD-Fälle. Ich bin sicher, auch beim ZDF könnte, oder ich bin nicht sicher, aber ich vermute, da könnte auch was hochkochen. Ich fühle mich ja so ein bisschen erinnert an die Zeit, als ich gerade aus dem Sender geflogen war. Also ich flog raus 2007, weil ich mich für traditionelle Familienwerte eingesetzt habe. Und da gab es eine ganze Menge, die mir laut hinterher gehustet haben. Und jetzt stehen manche von ihnen selber schon im Kreuzfeuer. Und damals gab es einen Fall im NDR, der war fast genauso beispiellos. Und zwar war das die Fernsehfilmchefin Doris Heinze. Doris Heinze war für Tatort-Sendungen zuständig, für die ganzen Spielfilme und so weiter. Und sie hatte eben die ganzen Autoren unter sich, die Drehbuchautoren. Sie hat das Ganze gesteuert. Sie war übrigens sehr erfolgreich, das muss man wirklich sagen. Und sie hat sogar ein Buch von mir verfilmt. Da habe ich kurz mit ihr zusammenarbeiten dürfen und fand sie eigentlich so ganz nett. Aber es war eine geheimnisvolle Atmosphäre um sie herum. Und dann ist sie halt aufgeflogen, weil sie unter Pseudonym selber Drehbücher geschrieben hat und dem NDR angeboten hat. Und die Fernsehspielchefin Heinze hat die dann angenommen, hat die auch gut entlohnt. Und das war natürlich ein Selbstbedienungsladen par excellence. Und es heißt hier in einem Beitrag, ich habe das mal rausgesucht, vom NDR. Also der NDR hat dann lückenlos natürlich aufgeklärt. Und das ist auch nicht gut ausgegangen für Frau Heinze. Die ist zu Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden, ist dann dagegen nochmal angegangen und hat dann aber ganz zum Schluss gab es die Meldung, dass ein Urteil gefallen war, also eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten auf Bewährung. Ihr Ehemann, Klaus Strobel, der war da auch verwickelt, musste 180 Tagessätze zu jeweils 18 € zahlen. Und die Frau Richter Kahrs, die war bei einer Fernsehproduktionsfirma damals tätig, die saß da mit im Boot, die wurde zu 300 Tagessätzen verurteilt. Und es hieß dann, es ging also tatsächlich um Vetternwirtschaft, auch da hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und nun wurde die Strafe von Frau Heinze zur Bewährung ausgesetzt und sie war aber dagegen vorgegangen. Sie hatte einen Revisionsantrag gestellt, aber am 1. Oktober 2013 teilte der Bundesgerichtshof mit, dass dieser Revisionsantrag als unbegründet zurückgewiesen wurde. Damit bestätigte das Gericht die Verurteilung durch das Landgericht Hamburg wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue. Andreas, das sind natürlich unrühmliche Karriereenden, kann man sagen. Danach ist man erledigt, außer man schreibt unter Pseudonym neue Romane und bietet sie irgendwelchen Fernsehanstalten an. Aber eine ähnliche Entwicklung könnte es hier in diesem Fall auch geben, nach allem, was da noch hochkocht.
Das könnte durchaus sein, weil wir dürfen eines nicht vergessen. Es geht hier nicht um das Schmieren beispielsweise, wie es in der Privatwirtschaft ist, sondern um Korruption im Rahmen einer Amtstätigkeit. Das ist eine ganz andere Situation. Das heißt, die öffentlich-rechtlichen Sender arbeiten quasi mit anders deklarierten Steuergeldern. Diese Zwangsgebühren sind nichts anderes als Steuergelder in der Wirkung für die Menschen, auch wenn man sie Gebühren nennt. Damit kriegt das Ganze einfach nur einen anderen Namen. Namen. Und in dem Moment fängt natürlich auch eine Art treuhänderische Verwaltung statt dieses Fremdkapitals, welches per Zwang eingezogen wird, gegenüber denjenigen, die das zu zahlen haben. Das heißt, diese ganzen Menschen, die dort sind, die Funktionsträger, ob das Anne Will oder wer auch immer ist oder alle, die im öffentlich-rechtlichen Bereich arbeiten, Maischberger und so weiter, die ja auch hier mit reingezogen wurde hier und auch auffällig wurde. Also dann haben sie sich entsprechend natürlich auch einer amtlichen Verwerfung dann mehr oder weniger schuldhaft gehalten. Und da wird es dann natürlich schon kritisch gegenüber den normalen Bürgern, die beispielsweise eine Firma gründen und dann eben halt sehr viel Geld machen und mit dem Geld dann ein wenig rumasen. Das ist zwar nicht sympathisch, aber es ist selbst erarbeitetes Geld, während das andere eben halt eingezogen wurden. Und hier kriegt das Ganze einen besonderen Touch natürlich von schweren Amtsvergehen bis hin zur schweren Korruption.
Ja, und diese Amtsträgerschaft, das ist natürlich etwas, was gefährlich dann auch werden kann, natürlich auch für Frau Schlesinger. Und ich möchte darauf gerade mal zurückkommen. Also bislang dreht sich das Ganze, was Frau Schlesinger und ihre Vergehen angeht, um die Zeit beim RBB. Sie war aber vorher beim NDR, daher kenne ich sie auch persönlich, so manche Redaktionskonferenz gemeinsam verbracht. Und sie ist ja da Panorama-Chefin geworden. Also wie gesagt, als Panorama-Mitarbeiter ist man immer interessiert an der Aufklärung der Missstände. In den letzten Jahren auf jeden Fall auf politisch korrekte Weise, wie man das so kennt. Also es ist ein etwas einseitiger Blick, wenn ich das mal beurteilen dürfte, persönlich. Aber jetzt prüft der NDR zunächst mal einen Vorgang aus der Zeit, als Frau Schlesinger dort Programmbereichschefin war. Ihr Ehemann ist hier wieder erwähnt, denn im Raum steht der Verdacht gegen sie, dass sie ihrem Ehemann zunächst mal zu einem Job als Drehbuchautor verholfen habe. Das scheint ja ein gängiges Modell gewesen zu sein. Die haben das vielleicht ein paar Jahre nach dem Abgang von Doris Heinze nochmal aufgewärmt. Also, der Fall ist von 2016. Hintergrund, das Doku-Drama Der gute Göring, an dem der Ehemann von Patricia Schlesinger, Gerhard Spörl, als Drehbuchautor mitgewirkt hat, während Frau Schlesinger Chefin des Programmbereichs Kultur und Dokumentationen war. Der öffentlich-rechtliche Sender, also der NDR, hat heute auf Anfrage mitgeteilt, dass die unabhängig arbeitende Antikorruptionsbeauftragte des NDR einen Hinweis von außerhalb des Hauses zu dem Drama erhalten habe. Und jetzt prüfe sie den Vorgang. Der RBB hatte auch schon darüber berichtet und jetzt kommt das, was du vorhin schon angedeutet hast, Andreas, an der Co-Produktion, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen weitere Kreise ziehen können, war die Firma Vincent TV. Und die gehört nun wiederum Sandra Maischberger, der sehr erfolgreichen ARD-Moderatorin, die natürlich auch selber Sendungen, wahrscheinlich auch ihre eigene, produziert, wie Anne Will das ja auch macht. Und wenn man darauf mal anfängt, ehrlich gesagt, ein Auge zu werfen, dann sieht man, welch lukrative Geschäfte für diese Moderatoren und auch Moderatorinnen diese ARD-Talkshows sind.
Ne, diese ganzen Amtsträger, die dort eben halt im öffentlichen Dienst mehr oder weniger als Amtsträger tätig sind, so hat es das Verfassungsgericht mal irgendwann gesagt und genannt, so müsste man es zumindest auch sehen, das sind Menschen, die parallel dann eben halt noch eigene Unternehmen gegründet haben auf der privaten Ebene. Ob das ein Günther Jauch ist, eine Anne Will ist oder eben halt auch eine Maischberger ist und wie sie alle heißen, die ihre eigenen Produktionsfirmen haben und damit zum Beispiel auch öffentliche Gelder abgreifen, die durch Zwangsgebühren eben halt eingezahlt werden. Und die werden dann umgeleitet in irgendwelche Produktionsfirmen privater Art und diese Quasi-Beamten, zumindest diese öffentlich-rechtlich Bediensteten gewissermaßen in den öffentlich-rechtlichen Sender, die greifen dann dieses Geld hintenrum auf privater Ebene ab. Das heißt, wir sehen, dass hier quasi ein Netzwerk von Geldflüssen existiert, wie man es zum Beispiel in privatrechtlichen Unternehmen, Rüstung beispielsweise oder auch Pharmaindustrie durchaus auch kennt. Und diese Partys, die zum Beispiel gegeben wurden von Frau Schlesinger, wo jetzt gerade die Polizeipräsidentin von Berlin sich distanziert hat in einem Video in einer Sendung von RBB 24 und gesagt hat, wir haben das eingestellt, gesagt hat, ich bin dort gewesen zu einer Party, das war eine reine private Party, es ging um überhaupt nichts Berufliches. Hätte ich gewusst, dass das über den RBB abgerechnet worden wäre, dann wäre ich dort nicht hingegangen, beziehungsweise hätte das natürlich selber bezahlt. Gut, das kann man dahin stehen lassen, aber sie hat vor allem auch sofort angeboten, vor der laufenden Kamera jederzeit als Zeuge auch gegen Schlesinger auszusagen. Also das Ganze bekommt jetzt Dimensionen und ich habe das Gefühl, es ist nur das Anpieksen einer Wunde und jetzt könnte es auslaufen.
Also auf jeden Fall ist es interessant, sich vielleicht auch mal die Produktionsfirma von Sandra Maischberger ein bisschen näher anzuschauen. Ich habe da gerade versucht reinzukommen. Im Moment ist das Netz hier wieder unter aller Kanone, aber das werde ich noch schaffen. Und jetzt macht sich das langsam auf, dass der Auftritt, der hat etwas sehr Ähnliches wie der Auftritt vom NDR. Und das lädt hier gerade. Ich werde euch aber mal jetzt diesen Fall hier noch weiter näher bringen. Also der NDR hat sich geäußert zu dieser Verwicklung des Ehemanns Patricia Schlesinger zu dem Dokudrama Der gute Göring. Und der NDR teilte nun mit, dass er trotz damals getroffener Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenskonflikten die Vorkommnisse beim Rundfunk Berlin-Brandenburg zum Anlass genommen habe, doch jetzt auch mal ganz schnell die internen Vorgänge zum Dokudrama auf Einhaltung der Dienstvorschriften zu prüfen. Ich meine, Andreas, das ist ja wohl vielleicht auch mal angesagt nach dem, was Sie wenige Jahre vorher mit Doris Heinze erlebt haben. Das war nämlich, also ich weiß nicht, ob sich jemand von euch daran erinnert. Natürlich die Medienschaffenden haben das mit großem Interesse verfolgt. Da gab es auch große Verwicklungen dann noch innerhalb des Senders, also auch in die Programmdirektion mit tragischen Umständen und so weiter. Das sind schon Dinge gewesen und das kann also der NDR eigentlich noch gar nicht vergessen haben.
Normalerweise nicht, aber mein Vater hat immer zu mir gesagt, wer an der Krippe sitzt, der frisst. Und genau das ist die Position. Wir haben hier Menschen, die am Anfang des Jahres schon wissen, wie viel sie verdient haben werden. Ich denke jetzt gerade an die technische Direktorin vom Bayerischen Rundfunk beispielsweise und was die für Gelder beispielsweise einkassieren. Das sind mehr oder weniger sowas wie Abteilungsleiter. Und da geht es um Millionen an Beträge, die die bekommen. Es ist schon unfassbar. Ja, und wir sind da natürlich an einer Stelle, wo jetzt natürlich die Dinge auffliegen. Und jetzt ist der ganze Hühnerhaufen völlig aufgewirbelt. Und jetzt fangen sie wahrscheinlich an, sich alle gegenseitig zu bekämpfen. Das sind die typischen menschlichen Phänomene, wenn Lügen auffliegen. Und dann war es immer der andere. Es ist schon ganz heftig.
Also ich bin jetzt hier gerade mal auf der Seite von Vincent TV. Die sind in der schönen Speicherstadt in Hamburg, wenn ich das hier richtig verstehe. Und wie gesagt, auffällig ist also die Webseite, die der des NDR extrem ähnelt. Und es sind dann auch viele Geschichten, viele Dokumentationen, zum Beispiel über George Floyd. Wir erinnern uns 2020 in den USA, sind es alles so politisch korrekte Beiträge, wie wir das auch von Frau Maischberger gewöhnt sind. Und ja, es gibt viele Dokudramen, viele Dokumentationen, viele Reportagen und natürlich auch die Talkshows.
Also ich möchte das nochmal klar machen, dass das wirklich deutlich wird. Das heißt, es gibt jetzt große Sender, die unendlich viele Gelder einnehmen und diese Gelder nutzen könnten, um eigene Produktionen zu machen. Dann hätte man nämlich den klaren Überblick über die Kosten, dann würde das natürlich auch unterliegen, dann ganz bestimmten Verwaltungsüberprüfungen natürlich, Rechnungsüberprüfungen. Aber jetzt gibt man diese Dinge quasi ab an private Unternehmen und da werden Rechnungen geschrieben und die Rechnungen werden dann abgehakt und raus. Das heißt, der Vorgang, was bei diesen privaten Unternehmen gelaufen ist, ob die Rechnung gerechtfertigt ist, die fällt nicht mehr in den Prüfungsbereich des NDR. Es heißt also, man umgeht hier quasi Transparenz, indem man mehr oder weniger externe Firmen einbaut. Das ist übrigens nichts anderes als das, was Banken machen, wenn sie Investmentfonds gründen. Banken können ja auch Aktien selbst kaufen, könnten selbst Aktienportfolios anlegen, wären dann aber unter der staatlichen Kontrolle der Überwachung, weil es nämlich das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen gibt. Um das zu umgehen, gründen sie quasi private Unternehmen über andere Personen, wo sie aber wiederum irgendwie hinterstehen oder deren Figuren, die eben halt dahinter stehen. Und dann werden Gelder umgeleitet, weil Investmentfonds eben halt zum Beispiel nicht diese Überprüfungskriterien haben. Mit anderen Worten, das geht hier mehr oder weniger um Verschleierungstaktiken, um Gelder abzugreifen. Und das Perfide daran ist es, dass es eben halt um Zwangsgebühren sich handelt.
Ja, es scheint ein ziemlich großer Laden zu sein, wie ich sehe. Da gibt es eine Produktionsgesellschaft, eine GmbH in Berlin, eine in Hamburg, eine in Köln und so weiter. Also
das sind sogenannte Organschaften, quasi Konzerne, die sich dann bilden.
Ja, sehr interessant das Ganze. Was wolltest du sagen?
Jetzt das Team, da ist sie da auch mit drin.
Ja, das werden wir, ja natürlich. Also im Team, hier sitzt als großer Kopf im Team und geschäftsführende Gesellschafterin Sandra Maischberger. Ich möchte in das Bild die Bewunderung legen, die Liebe, die ich empfinde, sagt sie. Und dann sieht man schon, dass da eine ganze Menge Leute in diesen Teams auch arbeiten. Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn gute Sachen gemacht werden. Sandra Maischberger, ich kenne sie natürlich auch persönlich. Und ich habe sogar mal ein großes Interview mit ihr gemacht für ein Buch, das ich herausgegeben habe über die Fernsehfrauen Deutschlands. Damals wollte ich übrigens herausfinden, wie die so stehen zum Thema Kind und Karriere. Und das waren so ganz interessante Sachen, die da rauskamen. Und und Sandra Maischberger ist eben immer politisch korrekt gewesen. Sie hat sehr schöne Interviews gemacht mit Helmut Schmidt. Das muss man einfach ihr lassen. Sie hatte offenbar einen großen Stein im Brett bei ihm. Aber wie gesagt, wenn es hier um Themen geht, über die man unterschiedlich denken kann, da ist es mit der Kritik und mit einer kritischen Einstellung meistens nicht so weit her.
Dagegen ist ja auch gar nicht zu sagen, dass die gute Arbeit machen. Im Gegenteil, das ist ja wunderbar. Davon partizipieren ja auch letztlich alle. Noch einmal, es geht hier um staatliche Strukturen, die mehr oder weniger ausgehöhlt werden durch Privatisierung. Nochmal, Privatisierung kommt von dem Wort Privare und Privare heißt auch ein Stück weit berauben. Also alle, die in Kliniken arbeiten, die wissen sehr wohl, was die Beraubungsvorgänge sind, indem man zum Beispiel in den großen Unternehmen lauter private kleine Unternehmen reinbringt. Das heißt, die öffentlich-rechtliche Klinik, das Kreiskrankenhaus, ist plötzlich nicht mehr öffentlich-rechtlich, sondern gibt es eine Firma, die machen das Essen, da gibt es eine Firma, die machen die Wäsche und so weiter und so fort. Das sind Umgehungstatbestände, also Verschleierungsmechanismen, um auch aus der Kontrolle rauszukommen.
Es heißt hier in einem Artikel von der Welt, Welt Online, dieser Interessenskonflikt sei im NDR bekannt gewesen. Also, es geht nochmal um dieses Dokudrama Der gute Göring, wo Schlesingers Ehemann Co-Autor gewesen sei. Der NDR erläuterte, dies sei eine Co-Produktion von Maischbergers Vincent TV mit dem Norddeutschen und dem Bayerischen Rundfunk gewesen. Und in dem Drama geht es um den Bruder des Nazis Hermann Göring. Das Engagement der beiden Drehbuchautoren Jörg Brückner und Gerhard Spörl, zweiter ist der Ehemann von Schlesinger, erfolgte demnach über Maischbergers Produktionsfirma, die das Filmprojekt dem NDR 2014 angeboten habe. Die Verbindung zwischen Spörl und Schlesinger war nach NDR-Angaben im Sender bekannt. Es heißt hier wörtlich, wer sagt das? Der NDR. Allen Verantwortlichen im NDR war der mögliche Interessenkonflikt bewusst. Die Beauftragung der Produktion erfolgte daher mit Genehmigung der Fernsehdirektion. Diese hatte demnach das Projekt damals auch in die Verantwortung eines anderen Programmbereichs übergeben, um einen eventuellen Interessenkonflikt zu vermeiden. Also nicht mehr in den Kulturbereich von Frau Schlesinger, sondern halt jemand anderer musste da seinen Haken drunter setzen. Und naja, und die ARD ist in Aufruhr, der Spiegel schreibt dazu, die ARD scheint angesichts all dieser Vorhaltungen beunruhigt. Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks und Nachfolger Schlesingers auf dem Posten des ARD-Vorsitzenden Tom Buro sagte der Welt am Sonntag, wir erwarten vom RBB jetzt lückenlose und transparente Aufklärung. Und der Rundfunkrat des RBB will sich jetzt offenbar früher als geplant treffen, um über die Vertragsauflösung Schlesingers zu beraten. Das Gremium kommt wohl bereits nächsten Montagnachmittag zusammen zu einer Sondersitzung. Und diese Sondersitzung wurde angekündigt und man spekuliert jetzt darauf, sie hat ja eine Abfindung zu erwarten, wenn der Vertrag und auch die Kündigung eingehalten werden. Und sie erwartet eine Pension auch in erklecklicher Höhe. Andreas, wie hoch diese Abfindung sein soll? Du hattest den Betrag neulich, glaube ich, mal gesagt.
Naja, es gibt solche Verträge natürlich im normalen Management und die legt man hier offenbar auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugrunde, was ich persönlich schon als verwerflich empfinde, wie gesagt, aufgrund der Strukturen. Und so würde sie dann zum Beispiel sagen, dass sie noch jetzt sofort austritt aus dem Unternehmen, aber natürlich noch bis zum Ende ihrer sogenannten Amtszeit dann ihre Gehälter noch bekommen. Das wäre in ihrem Fall, wären das ungefähr noch 1,2 Millionen, die sie dann quasi bekommt, dafür, dass sie aufhört zu arbeiten. Jeder Arbeitnehmer zuckt dann natürlich zusammen, dass man Geld bekommt, wenn man aufhört zu arbeiten, weil man Verfehlungen gehabt hat. Nicht, weil man beispielsweise aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen rausfliegt, sondern man hat also ganz bewusst goldene Löffel geklaut. Um das mal ganz klar zu sagen, es sind ja hier Rechnungen abgerechnet worden für ihre Privatveranstaltung auf Kosten des RBB. Sie hat also quasi den RBB bestohlen und übertragen gesehen, natürlich damit auch die Gebührenzahler. Ist also ein krimineller Vorgang, zumindest empfinde ich das so. Und das wird auch mit Sicherheit ein Nachspiel haben, gerade weil jetzt die Wogen so hochgekocht sind. Und jetzt werden wir mal abwarten.
Es geht ja da um vieles. Sie hat diese Abendessen gegeben, wo Namen genannt wurden, die dann sagen, wir waren ja gar nicht da. Aber eben hat sie das alles über den Sender abgerechnet. Sie hatte sehr große, fette Autos, muss man sagen. Wie passt das jetzt in diese Klimaagenda-Zeit?
Also ich vermute jetzt einfach, sie wird über ihre Anwälte jetzt auf Hochtouren verhandeln im Hintergrund, dass sie dann großzügig verzichtet auf die 1,2 Millionen und sagt dann, okay, gebt mir 600 oder 800.000, dann seid ihr mich los so ungefähr. Also das könnte durchaus so gehen. In der privaten Wirtschaft kenne ich diese Diskussion und auch diese Verhandlungen der Abfindungs. Das ist ja mehr oder weniger so eine Art Hinterhofmarkt, wo das läuft, ein bisschen Hütchenspielmäßig. Aber ich vermute mal, dass sie da auf ihren vollen Betrag jetzt nicht pochen wird. Denn man darf nicht vergessen, dass sie jetzt natürlich auch ein sehr hartes Leben hat im Augenblick.
Wie hoch wäre die Abfindung?
Die Abfindung 1,2 Millionen wäre der Anspruch. Das heißt, sie bekommt ganz normal ihr Gehalt weitergezahlt, arbeitet aber nicht mehr dafür.
Bis zum Rentenalter?
Nein, bis zum Jahr 2007. Sie bekommt eine Abfindung von 1,2 Millionen. Das wäre dann quasi das, was sie noch bekommen würde im Rahmen ihrer Amtszeit, ich glaube bis 2025 oder 27, glaube ich.
Naja, okay, so schlimm ist das alles nicht, weil sie ist 61. Irgendwann wird man ja aufgrund von Abnutzung auch automatisch ausgesondert.
Naja, und da die Rente natürlich auch weit sechsstellig ist, braucht sie sich auch nicht wirklich Sorgen machen.
Ja, und ich frage mich jetzt aber, Andreas, wenn ich jetzt zu den Menschen gehöre, die verpflichtet werden, jeden Monat diese Zwangsgebühr für die ARD und das ZDF zu entrichten. Das stößt ja vielen Leuten auf. Ich habe gerade eine Umfrage beim Fokus gesehen. Über die Hälfte der Leute sagt, wir wollen das überhaupt nicht mehr. Bitte sofort abschalten und abschaffen diese GEZ-Zahlung. Weitere fast 12% haben gesagt, ja, also wohl eher in die Richtung. Das heißt, 2/3 finden das schon mal nicht so witzig. Das ist jetzt der Fokus. Also es ist nicht eine alternative Plattform, sondern der Mainstream-Fokus, der das veröffentlicht hat. Mache ich mich denn, wenn ich jetzt diese GEZ-Gebühren bezahle, nicht sogar irgendwie zum Mittäter dieser ganzen Handlungen?
Naja, die Frage stellt sich ja auch für jeden Steuerzahler. Wenn ich beispielsweise zu Steuerzahlungen verpflichtet werde, womit dann wieder rechtliche Kriege in Gang gesetzt werden. Auch da ist ja grundsätzlich die Frage. Und aus diesem Grunde gibt es ja einen Artikel 20 Absatz 4, das Recht zum Widerstand. Und das Recht zum Widerstand könnte man zum Beispiel so machen, indem man sagt, ich verweigere meine Steuerzahlungen oder ich verweigere meine Zahlung für die GEZ. Ich würde sie dann zahlen auf ein Sperrkonto, dass weder die GEZ rankommt, noch ich selbst rankomme, sodass der Wille gezeigt ist. Das wäre normalerweise formal juristisch in einem Rechtsstaat ein Weg, den jeder gehen können sollte. Aber da gibt es eben halt die Situation, dass wir keinen Rechtsstaat haben, aus meiner Sicht, sondern einen Machtstaat. Die kommen dann ganz einfach, nehmen mir Handschellen ran und dann werde ich einfach inhaftiert, beugehaft oder was auch immer. Das ist genau das Problem der Rechtsstaatlichkeit und wir sehen ja jetzt auch, wie das weitergeht. Diese gesamten öffentlich-rechtlichen Unternehmungen oder Behörden gewissermaßen sind ja jetzt in Aufruhr und wir sehen, dass sie gerade davor stehen, vermutlich abgewickelt zu werden. Wir werden jetzt noch sehr unschöne Szenen erleben, denke ich, zwischen einzelnen Akteuren, die wir alle gut kennen, die jetzt plötzlich sagen, ja, ich wusste das ja gar nicht, das werden wahrscheinlich wimmernde Leute sein, das werden anklagende Leute sein, Leute, die mit den Fingern auf andere zeigen und sagen, der war es, ich war es ja gar nicht. Also es braut sich ja jetzt schon zusammen.
Ja, es werden auch viele versuchen, das noch unterm Deckel zu halten. Wir kommen gleich noch zu mehreren weiteren Fällen, die wir aber nur kurz abhandeln wollen. Ich möchte auf jeden Fall hinweisen auf eine Petition zur Abschaffung der Rundfunkgebühren. Die hat die Junge Freiheit gestern am Donnerstag gestartet. Und zwar sagen die Petition zur Abschaffung der Rundfunkgebühren und zur grundlegenden Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und bis heute Mittag, Freitag eurer Zeit, mitteleuropäischer Sommerzeit, unterstützen bereits mehr als 10.000 Bürger das Anliegen. Und der Chefredakteur der Jungen Freiheit, Dieter Stein, hat sich ganz begeistert geäußert über das rasante Tempo und sagt, Mann, also 10.000 Unterschriften innerhalb von 24 Stunden, das ist Wahnsinn. Und er begründet es damit und sagt, es gibt eben eine Riesenempörung über die öffentlich-rechtlichen Sender. Gerade jetzt in Krisenzeiten, wo jeder normale Bürger sparen muss, versteht überhaupt niemand mehr, weshalb ARD und ZDF derart großzügig mit Gebührengeldern umgehen. Und er sagt, was dem Fass den Boden ausschlägt, ist die unverschämte politische Einseitigkeit der Sender. Er hat vollkommen recht. Er sagt nun, es ist eine unverschämte politische Einseitigkeit. Wir finden sie auch verheerend, denn wenn wir uns so manche Tagesschau-Kommentare ansehen, die in der letzten Zeit gegen Freidenker, gegen alternative Menschen geäußert wurden in den Abendkommentaren bei Tagesthemen. Oder wenn man sich vorstellt, dass Bill Gates bei den Tagesthemen im April 2020 11 Minuten Sendezeit erhalten hat, um zu verkünden, wir werden die ganze Welt impfen. Ja, also da hat Herr Stein von der Jungen Freiheit wohl recht.
Also ich glaube, wichtig ist, dass wir natürlich jetzt auch an dieser Stelle jetzt aus der Empörungsbereitschaft uns runterfahren und versuchen, die Sachlichkeit wieder reinzubekommen. Wir sehen, dass diese großen Strukturen, ob das in der Politik ist, wenn wir uns die sogenannten politischen Einheiten ansehen, die man auch als öffentlich-rechtlich bezeichnet und letztendlich privatisiert sind wie die EU. Oder wenn wir uns ansehen, eben halt die Journalistensituation oder die Einflussnahme der Lobbyisten auf die entsprechenden Abgeordneten im Bundestag. All diese Dinge müssen jetzt nüchtern betrachtet werden, um jetzt diese Fäden weiter tiefer einzuspinnen. Wie Donald Trump es gesagt hatte in USA, den Sumpf trockenlegen. Das ist ein gigantisch großer Sumpf. Und auch dieser Sumpf, der auch in USA dabei ist, trockengelegt zu werden, deshalb haben wir ja auch dort diese wilden Aktionen bis hin zur FBI-Stürmung eines Hauses, eines ehemaligen US-Präsidenten. Das sind ja unfassbare Größenordnungen. Und das müssen wir jetzt in Deutschland versuchen, weniger empört, sondern vor allem mehr sachlich durchzuarbeiten, um diese Strukturen, die man durchaus als kriminell eintarifieren kann, dass man die jetzt trockenlegt.
Eintarifieren, gibt es das Wort?
Ja, klar gibt es das.
Habe ich noch nie gehört. Ich lerne durch dich doch einfach immer wieder noch was dazu, hätte das gedacht.
Tarifierung sind quasi auch in diesem Fall Einordnung in gesetzliche Rahmenbedingungen.
Sprach Herr Professor Dr. Dr. Professor Popp. So, und was sagt der gute Herr Stein, der Dieter Stein von der Jungen Freiheit, der diese GEZ-Petition gestartet hat mit seiner Zeitung? Er sagt, die Affäre um die zurückgetretene ARD-Vorsitzende Schlesinger bringt das Fass zum Überlaufen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist völlig außer Kontrolle geraten. Intendanten, die mit über 400.000 Euro im Jahr mehr verdienen als Kanzler und Bundespräsident. Ein Dickicht an dubiosen Beraterverträgen und politischen Abhängigkeiten. Parteienfilz und Vetternwirtschaft. Die Deutschen finanzieren einen total überdimensionierten Medienmoloch von ARD, ZDF und Deutschlandfunk über Zwangsbeiträge von über 8,4 Milliarden Euro pro Jahr. Er sagt weiter, und die öffentlich-rechtlichen Sender wollen noch mehr Geld. Es wird seit Wochen über die nächste Gebührenerhöhung diskutiert, während Millionen Bürger unter den Folgen einer explodierenden Inflation ächzen. Zugleich sinkt die Reichweite von ARD und ZDF dramatisch. Immer mehr Bürger wenden sich ab von den politisch ständig einseitiger werdenden Angeboten und nutzen andere Medien. Und immer mehr Menschen misstrauen den staatsnahen Journalisten, die fast ausschließlich einen linken Erziehungsjournalismus praktizieren.
Ja, und hier schließt sich der Kreis, wie die Menschen gehalten werden in diesen großen Strukturen. Wenn man in die Schule oder in die sogenannten Bildungseinrichtungen kommt, wir sagen ja Ausbildung, ist es aus mit der Bildung, dort wird man unterrichtet, das heißt nach unten gerichtet. Und dann wird man, wenn man nach unten gerichtet wurde in der Schule, dann ins Leben überführt und dann wird man dort unterhalten, nämlich in den Medien. Das heißt dort unten gehalten, wo man vorher reingebracht wurde. Und hier schließt sich so mehr oder weniger die gesamte Systematik, dass die Menschen völlig verdummt zu einer trüben Masse mehr oder weniger degradiert werden.
Ja, und der Medienskandal bei den Öffentlich-Rechtlichen weitet sich aus. Du hast vorhin schon sie genannt, die Technikdirektorin des Bayerischen Rundfunks, Birgit Spanner-Ulmer heißt die Dame. Die ist zum Beispiel jetzt im Visier, weil sie nämlich zwei persönliche Fahrer und dazu zwei Dienstfahrzeuge zur Verfügung bekommen hat. Das hat die Bild-Zeitung gemeldet. Und also ein zweiter Fahrer stehe zur Verfügung, sollte der erste mal krank werden oder im Urlaub sein. Und diese beiden Fahrer würden auch für private Fahrten zur Verfügung stehen. Offenbar kommt, wie es heißt, auch der Fokus berichtet darüber, kommt bei diesen Fahrten ein Audi 7 zum Einsatz. Alternativ gibt es noch einen Ford Mondeo Kombi und so weiter und so fort. Jetzt heißt es, sie selber bezieht ein Gehalt von rund 266.000 Euro pro Jahr. Ein Fahrer verdient beim BR rund 50.000 Euro pro Jahr, macht bei zwei Fahrern 100.000, macht insgesamt 366.000.
Ja, also wenn man,
was verdient der Scholz?
Der verdient weniger auf jeden Fall. Also was mir wichtig ist, ist an der Stelle eben zu erkennen, was hier eine solche völlig unbekannte Position, eine technische Leiterin beim Bayerischen Rundfunk verdient. Es geht um 266.000 Euro, über eine Viertelmillion im Jahr. Dazu diese Kosten nur für die Fahrer, wobei die Autokosten, die ja auch Geld kosten, ob das jetzt die Inspektion ist oder was auch immer, natürlich dazukommt. Dazu kommen natürlich auch die normalen Kosten dieser Mitarbeiterin für Büro und Verpflegung oder Abrechnung von Bewirtungsspesen und so weiter. Das heißt, hier geht es mal relativ schnell irgendwo in die Millionenhöhe bei mittelstrukturierten Angestellten im öffentlichen Dienst, wiederum durch öffentliche Gelder zwangsfinanziert. Und das ist das Irre.
Und jetzt wenden wir uns der Phoenix-Chefin zu. Phoenix ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt, das zu ARD gehört. Und ZDF gehört auch dazu. Und sie ist die Co-Programm-Geschäftsführerin. Ihr Name Michaela Kolster. Und sie hat laut einem Bericht des Spiegel wegen eines Dienstwagens ein Thema mit ihrem Arbeitgeber. Nach Informationen des Spiegels hatte Frau Kolsters Ehemann das Auto genutzt, der damit private Fahrten absolvierte und wohl Unfälle verursachte, selbst verschuldete. Ein Phoenix-Sprecher bestätigt auf Spiegel-Nachfrage diese Vorfälle mit dem Dienstwagen wörtlich. Es kam in der Vergangenheit zu Unfällen mit dem Dienstwagen von Frau Kolster, auch unter Beteiligung des Ehemanns. Entstandene Schäden, sofern sie nicht durch Dritte verursacht wurden, seien dabei über die Vollkaskoversicherung des Senders abgewickelt worden. Und für Frau Kolster hatten diese Vorfälle keine weiteren Konsequenzen, heißt es in einem Bericht von Welt Online. Es heißt, die Senderchefin wurde jedoch auf die umsichtige Nutzung des Dienstwagens hingewiesen.
Das sind alles nur noch jetzt so die kleinen Dinge, die jetzt hochkochen, die man jetzt natürlich auch übermäßig dimensioniert an der Stelle. Aber wenn wir uns das mal anhören, dass es heißt, okay, die Vollkaskoversicherung hat das bezahlt. Jeder, der weiß, der eine Vollkaskoversicherung hat, da wird das Fahrzeug also selbst versichern. Casco kommt übrigens aus dem Spanischen und heißt Schiffsrumpf. Aus dieser Zeit sind damals die Fahrzeugversicherungen überhaupt entstanden. Zurück zum Auto. Das gilt eben halt auch dort. Und jeder weiß, wenn man eine solche eigenverschuldete Unfallsituation hat und das Auto wird repariert und die eigene Kaskoversicherung bezahlt das, dass im nächsten Jahr die Prämien teurer werden. Das heißt, die Versicherungsbeiträge steigen. Auch die werden wieder der Allgemeinheit eben angelastet und aus den Zwangsgebühren finanziert. Das ist immer der eigentliche Punkt. Nicht, dass solche Sachen gemacht werden, das gibt es oft in der Wirtschaft, sondern vor allem, dass hier immer noch dieses Betreute, dieses mehr oder weniger Fremdkapital, was verwaltet werden soll durch öffentliche Sender, dass diese hier zweckentfremdet werden.
Ich kann mir jetzt gerade so richtig vorstellen, wie es in den Funkhäusern zugeht. Da ist Panik ausgebrochen. Das ist ganz klar, wenn ich mich erinnere, ich war ja nun fast 30 Jahre bei öffentlich-rechtlichen Sendern, erst im Bayerischen Rundfunk, dann im NDR und habe natürlich auch für die ARD viele Sendungen gemacht. Da erinnere ich mich, wenn irgendetwas, es gab ja dann auch immer wieder Diskussionen darüber, dürfen die Moderatoren der Tagesthemen oder vom Heute-Journal oder eben von Tagesschau, dürfen die überhaupt Nebenjobs machen? Und wie viel dürfen die dabei verdienen? Und müssen sie das alles anmelden? Und da sind ja immer wieder Sachen hochgeflogen und aufgeflogen, die sehr pikant waren. Und immer wenn sowas passiert ist, dann gab es extra Sondersitzungen, Konferenzen. Dann wurden auch den unteren Mitarbeitern mitgeteilt, was in Zukunft ganz gefährlich ist, was man nicht mehr machen darf und so weiter. Aber jetzt hat das Ganze ja eine Dimension erreicht, wo wirklich das gesamte System öffentlich-rechtlich in Frage gestellt werden muss.
Wir sehen ja natürlich auch die Position des Nachrichtensprechers, wenn man sich das mal ansieht, was sie verdienen pro Nachrichtensendung, das ist ja gar nicht das Entscheidende. Das eigentliche Asset für diese Sendung ist natürlich eben halt vor allem die Bekanntheit zu erhöhen. Das ist ja die Situation, wir haben da ja auch oft drüber gesprochen. Eins ist auf jeden Fall mich ganz wichtig. Das, was wir momentan an Skandal haben mit Schlesinger, ich denke daran, auch du warst ja mal irgendwann 2008 in den Schlagzeilen, wo dann eben halt auch ganz 2007, wo dann auch dramatische Entwicklungen dargestellt wurden. Aber ich bin sehr froh, dass es bei dir nicht war, dass es um Korruption und Vorteilnahme ging oder um irgendwelche anderen Dinge, wo du dich hast kaufen lassen, sondern weil du Rückgrat gezeigt hast und hast dich weiter für die Mutter-Kind-Bindung eingesetzt und hast gesagt, ich werde dieses Spiel nicht weiter treiben, weil es nicht den Menschen dient und hast dafür deinen Job wirklich aufgegeben. Dafür danke ich dir und dafür bin ich froh, dass wir jetzt hier sitzen dürfen.
Dankeschön, lieber Andreas. Das bin ich auch. Und ihr seht daran, ihr, die ihr vielleicht noch an eurem Posten hängt, weil ihr denkt, ja, Mensch, das wird ungemütlich, wenn ich den verliere. Es ist immer besser, aus hehren Gründen aufzuhören und aus Charaktergründen zu sagen, ich mache gewisse Dinge einfach nicht mehr mit. Deswegen eben nochmal meine Frage, ganz zum Abschluss dieses Themas. Mache ich mich als GEZ-Zahler mitschuldig, wenn ich so ein System, das ja offenbar korrupter ist, als viele Menschen sich das vorgestellt haben, unterstütze?
Ich denke mal schon, und ich glaube auch, dass jetzt noch mehr Leute die GEZ verweigern werden. Ich glaube, jetzt diese große Verweigerungswelle, die wird jetzt wie in einem großen Hurricane jetzt vielleicht enden. Es ist vorstellbar für mich, und ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass wir in einem Jahr gar keine öffentlich-rechtlichen Sender mehr haben.
In Frankreich sind ja auch die Zwangsgebühren abgesetzt worden. Jetzt finanziert man die Sender, die öffentlich-rechtlichen, über Steuern. Ist wahrscheinlich auch nicht viel anders.
Das ist dasselbe in Grün wie jetzt auch, aber dann wird wenigstens eine Transparenz reingebracht, dass es sich mehr oder weniger um einen Staatsfunk handelt. Hatten wir schon mal in sehr dunklen Zeiten unserer Geschichte, dass mehr oder weniger die Politik direkt auf die Medien eingewirkt hat und man dann abends seinen Volksempfänger anschlug. Und wenn man das wusste, dass dann eben halt Propaganda gemacht wurde, ist das für mich ehrlicher, als wenn man hier eine Gebühr vorschiebt oder eine, wie nennt man das ja, Beitragszahlung, sogar gar nicht mal Zwangsgebühr, sondern eine Beitrag. Man trägt also etwas bei für eine öffentlich-rechtliche, objektive Medienkultur, und dieses Ding ist jetzt aufgeflogen und das ist gut.
Ja. Es wird wahrscheinlich auch auf die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen künftiger von einer gewissen Gruppe der Bürger besonders kritisch geschaut werden, und eventuell wird man seinen Unmut eben auch kundtun, indem man an die Sender schreibt oder an die Aufsichtsbehörden dieser Sender. Also, da gibt es ja dann auch die, welche Medienzentrale ist das? Das suche ich euch gleich raus. Auf jeden Fall diese Petition von der Jungen Freiheit, die läuft, die findet ihr auch bei uns, und zwar den Bericht darüber oberhalb dieses Podcastes, das ist nämlich heute schon veröffentlicht worden. Ihr müsst eigentlich nur bei der Lupe oben eintragen, GEZ, dann findet ihr das. So, nächstes Thema, Andreas. Das ist eine Meldung, eigentlich war das vorauszusehen. Deutschland droht aufgrund der Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, der Verlust eines Drittels seiner Arbeitskraft. Und zwar in den nächsten 15 Jahren, heißt es, sind es rund 30% der Erwerbstätigen, die in Rente gehen. Und laut dem Statistischen Bundesamt werden bis zum Jahr 2036, also noch 14 Jahre, sämtliche geburtenstarken Jahrgänge in Rente gegangen sein. Und bis dahin werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge, geboren zwischen 1957 und 1969, gehören wir auch beide dazu, im Ruhestand sein. Das sagt die Bundesbehörde. Und insgesamt geht es dabei also um rund 13 Millionen Menschen. Das ist ein Wert übrigens, der sich aus dem Mikrozensus ergeben hat, der Haushaltszählung und Bevölkerungszählung. Andreas, wenn wir uns das angucken, es heißt eben, mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt eine große Zahl an Erwerbspersonen verloren. Und in 15 Jahren sei eine solche Entwicklung unumkehrbar. Sie ist wahrscheinlich jetzt schon unumkehrbar, weil wir seit Ende der 60er Jahre ein demografisches Schrumpfungssystem haben. Was heißt denn das jetzt alles für die Rentenzahlungen beispielsweise, wenn jetzt noch viel mehr Leute Rente bekommen sollen, aber viel weniger aktuell einzahlen können?
Man muss wissen, dass die gesetzliche Rentenversicherung sehr oft verwechselt wird mit einer staatlichen Rentenversicherung. Der Staat ist nicht derjenige, der die Finanzierung der Rente regelt, sondern er regelt lediglich die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Finanzieren muss die Altersversorgung das System selbst. Und aus diesem Grunde gibt es eine Alterspyramide. Das ist der Grund, die Grundlage, die für diesen Generationenvertrag, so nennt man das, zugrunde liegt. Jeder kann sich eine Pyramide vorstellen, die ist oben spitz und unten breit. Unten ist die arbeitende Bevölkerung, die immer mehr nach oben geht dann im Prinzip mit dem Alter. Und irgendwann wird man dann älter und dann wird das immer dünner, weil die Ersten dann wegsterben, dann immer mehr wegsterben. Und oben sind nur noch ganz wenige von den ganz alten Menschen übrig. Und solange unten die jungen Leute immer nachwachsen, dann ist dieses Problem auch überhaupt nicht in Frage zu stellen. Jetzt gibt es mehrere Faktoren. Auf der einen Seite nämlich, dass diese geburtenstarken Jahrgänge, man irgendwann gesagt hat, es gibt eine Überbevölkerung, wir müssen die runterfahren. Und dann hat man mehr oder weniger durch 68er, durch Pillenknick und all diese Dinge versucht eben halt, dass die Familie immer mehr zu diskreditieren und immer mehr abzuschaffen. Und jetzt ist es keine Pyramide mehr, sondern es ist mehr oder weniger so eine Art eirige Geschichte wie ein Pilz in der Form. Unten sind nur noch ganz wenige da und die sollen jetzt die oberen alle jetzt finanzieren. Also die Pyramide steht jetzt auf der Spitze unten und das Breite wird jetzt immer mehr nach oben rücken. Das ist genau das Problem, was wir derzeit jetzt haben. Und das kann nicht funktionieren. Ein zweites Problem ist aber auch, dass durch technische Entwicklung immer mehr arbeitslos werden, weil immer mehr Maschinen die Arbeiten übernommen haben oder Computer die Arbeiten übernommen haben. Wenn wir sehen, dass jetzt die Lebensmittelgeschäfte mehr oder weniger zu Automaten umdegradiert werden, was passiert eigentlich mit den Menschen, die dort alle arbeiten? Es fällt also auch weniger Arbeitsmaterial an, also weniger Arbeitsmenschen fallen an, die man jetzt unbedingt braucht. Und an dieser Stelle gilt es natürlich jetzt zu erkennen, dass das Rentensystem umgestellt werden muss. Nicht mehr die Menschen, die arbeiten, müssen jetzt die nicht arbeitenden alten Menschen finanzieren, nämlich in Form einer Rente. Dafür haben sie über viele Jahre angespart. Sondern es muss jetzt so sein, dass die Produktivität zugrunde gelegt werden muss. Diese Diskussion finden wir zum Beispiel in diesem Shareholder-Kapitalismus von WEF-Gründer Klaus Schwab in keiner Form. Das heißt, eine menschenachtende und respektierende Umstrukturierung der Rentenversicherung. Denn die großen Gewinne sind ja da. Es gab nie so viel Reichtum, es gab nie so viel Gewinne unter den Konzernen. Mit anderen Worten, die Rente ist durchaus finanzierbar. Jetzt ist es aber nicht einfach durch Steuer wegzunehmen, sondern aus der Produktivität zu finanzieren. Also im Plan B haben wir diese Dinge ja von der Wissensmanufaktur ziemlich deutlich beschrieben. Und das wird jetzt immer klarer. Übrigens, der Plan B, der war, glaube ich, noch nie so aktuell wie heute.
Ja, ich kann den auch nur empfehlen, weil man da doch auch viel über Eigentumsverhältnisse erfahren kann, wie sie optimalerweise laufen könnten, beziehungsweise Besitzrechte. Eigentum ist in dem Fall falsch. Während wir ja jetzt über Herrn Klaus Schwab sprechen, der gesagt hat, ihr werdet gar nichts mehr besitzen am Ende dieser schönen Wende.
Die Frage ist immer, wo definieren wir Eigentum? Wenn beispielsweise, ich bin für Eigentum, ganz klar, aber Wasser zum Beispiel kann nicht privatisiert sein. Das kann keiner im Eigentum haben, weil niemand hat Wasser produziert. Wenn zum Beispiel einer Wasser transportiert von A nach B über Leitungen, sodass ich hier in meinem Haushalt nur einen Knopf drehen muss und das kalte Wasser kommt dann raus, dann ist es in Ordnung, dass ich die Transporte bezahlt bekomme für die Infrastruktur, die man mir zur Verfügung stellt. Wenn es aber Konzerne gibt, die das Wasser selbst kaufen, dann wird das Ganze kritisch. Und da kommt man bis hin in die Ländereien. Auch darf man Land eigentlich wirklich als Eigentum deklarieren? Jetzt kommt natürlich sofort ein Sozialismus-Trigger, der dann stimuliert wird. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es muss eine wirkliche Diskussion stattfinden, eine ehrliche. Was dient den Menschen? Und das ist die Frage. Muss die Menschheit der Wirtschaft dienen oder muss die Wirtschaft der Menschheit dienen? Und das ist der entscheidende Punkt. Lässt sich alles regeln.
Ja, kann man sehr gut nachlesen im kostenlos erhältlichen Plan B bei der Wissensmanufaktur. So, Andreas, dein Freund Yuval Harari, rechte Hand von Klaus Schwab, sehr beeinflussend für das Weltwirtschaftsforum tätig, der hat sich wieder zu Wort gemeldet. Er ist Historiker, Berater vom WEF, Futurist nennt er sich übrigens auch. Und er hat ein Interview gegeben dem Chris Anderson, dem Leiter von TED. Das ist so eine Plattform, eine englischsprachige, wo man seine verrückten Ideen auch äußern kann. Und das ist jetzt vergangenen Dienstag veröffentlicht worden. Und das Portal Breitbart, US-Portal von Herrn Bannon, die haben dazu einen Bericht gemacht und haben Herrn Harari zitiert. Also, Harari sagt, er schätze die weit verbreitete Desillusionierung unter den einfachen Leuten so ein, dass sie praktisch in der Angst wurzelt, in einer von intelligenten Menschen geführten Zukunft zurückgelassen zu werden. Und diese Befürchtungen, sagt Harari, seien auch gerechtfertigt. Denn wenn man bedenke, dass die neuen Technologien die wirtschaftlichen Bedürfnisse in vielen Kategorien der bestehenden Arbeit verdrängen werden, dann muss der Mensch sich sozusagen auf der Strecke gelassen fühlen. Und er sagt, viele Menschen haben das Gefühl, dass sie zurückbleiben, dass sie aus der Geschichte ausgeschlossen werden, selbst wenn ihre materiellen Bedingungen noch relativ gut sind. Und dann wird er als Historiker tätig und sagt, im 20. Jahrhundert hatten alle Geschichten, liberale, faschistische, kommunistische, gemeinsam, dass die großen Helden der Geschichte das gemeine Volk waren, nicht unbedingt alle Menschen. Aber wenn man zum Beispiel in den 30er Jahren in der Sowjetunion lebte, da war das Leben sehr düster. Aber wenn man sich die Propagandaplakate an den Wänden ansah, auf denen die glorreiche Zukunft dargestellt war, war man dabei. Das hat man sich angesehen und das waren Stahlarbeiter und Bauern, die sich dann auch in heroischen Posen zeigten. Und es war klar, das ist unsere Zukunft. Heute, sagt er, ist das völlig anders, denn viele der großen Ideen und großen Worte über maschinelles Lernen und Gentechnik und Blockchain und Globalisierung und so weiter, die würden den Menschen jetzt eben Angst machen, weil sie den Anschluss verlieren, weil sie nicht mehr Teil der Geschichte der Zukunft sein würden. Und er verglich also das 20. mit dem 21. Jahrhundert und prognostizierte, dass die Wirtschaft dieses Jahrhunderts und auch dieser Zukunft immer weniger Menschen brauche. Und nachdem er dann noch ein paar historische Vergleiche zieht, sagt er einfach, wir brauchen die Menschen heute nicht mehr. Für sie gibt es keine Zukunft mehr. Und er sagt, die Zukunft bestehe darin, immer ausgefeiltere Technologien zu entwickeln, wie die künstliche Intelligenz, wie die Biotechnik. Und die allermeisten Menschen würden dazu gar nichts beitragen. Vielleicht noch ihre Daten und was immer Menschen noch tun, was nützlich ist. Aber diese Technologien werden diese Menschen zunehmend überflüssig machen und diese Menschen am Ende auch zu ersetzen ermöglichen.
Das sind natürlich harte Ansagen und ich kann da fast eine pathologische Hybris nur drin erkennen, dass ein Mensch sich über andere Menschen hinwegsetzt. Und wenn er über diese KI spricht, er hat oft darüber gesprochen, dann merkt man ja, dass er den Mensch als seelenlos bezeichnet und mehr oder weniger als Kohlenstoffhaufen. Das heißt, er ist mehr oder weniger ein Haufen aus zusammengesetzten Atomen, aus Materie. Aber warum der lebt, die Frage hat er sich offenbar noch nie gestellt. Wo die Lebenskraft herkommt, hat er sich wahrscheinlich nie gestellt. Wo ein Gedanke herkommt, wo eine Empfindung herkommt, eine Intuition, das blendet er alles aus. Das wird mehr oder weniger wie ein Computer reduziert. Für mich ist das pathologisch wirklich einzuordnen und dramatisch.
Wie würdest du das generell einordnen? Jemand wie dieser Herr Harari, der bekommt ja immer wieder ein Forum und darf sich nickenden Journalisten gegenüber sehen, darf seine aberwitzigen Ideen äußern, die ja brandgefährlich sind. Wenn er sagt, die Leute brauchen wir alle nicht mehr und die werden gechippt im Gehirn und werden an Computer angeschlossen und wir schicken die in eine virtuelle Welt. Die brauchen nicht einmal mehr in Urlaub zu fahren, sondern die erleben ihren Urlaub im Fernsehsessel. Also wenn so etwas Abfälliges gesagt wird, und das sind ja auch tatsächliche Dezimierungswahnvorstellungen, niemand in den Mainstream-Medien wird darauf aufmerksam, niemand thematisiert das oder kaum jemand. Harari hatte vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Homo Deus, also der göttliche Mensch. Er behauptet ja auch, dass diese ganzen sogenannten selbsternannten Elitären göttlich seien. Und all das, Andreas, wird nicht oder kaum thematisiert. Genauso würde ich mal vergleichbar sagen, aktuell gibt es jetzt den Fall Karl Lauterbach, der ja auch offenbar in irgendwelchen, jedenfalls wie es scheint, Wahnvorstellungen verfangen ist, sodass also doch nach und nach auch der Mainstream nicht mehr dran vorbeikommt. Und es hat sich jetzt der frühere Chef des Bundesverfassungsschutzes geäußert, Hans-Georg Maaßen. Der hat nämlich Herrn Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, die geistige Gesundheit abgesprochen und hat als erster prominenter politischer Beobachter das artikuliert, was eigentlich jeder normal befähigte Mensch seit langem schon denkt. Er sagt wörtlich, Wenn man sich Äußerungen von Herrn Lauterbach anhört oder anschaut, teilweise ist er kaum in der Lage, einen Satz fehlerfrei zu Ende zu sprechen. Da muss man sich wirklich fragen, ob der Mensch noch die notwendigen geistigen Kräfte hat, um seinen Dienst als Minister auszuüben, oder ob der Bundeskanzler ihn nicht einer amtsärztlichen Untersuchung zuführen müsste. Wenn er mein Mitarbeiter wäre, ich hätte größte Zweifel an seiner Dienstfähigkeit, ob es nun eine psychische Erkrankung ist oder durch Substanzen, die zugeführt werden, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, der Mann ist nicht mehr Herr seiner Sinne.
Naja, also ich meine, die Symptome weisen ja zumindest als Symptome auf eine schwere Psychose hin oder eine schwere Drogenabhängigkeit oder so. Das sind Symptome. Und wenn Menschen aus dem Ruder laufen, wie er das völlig richtig sagt, er traut sich das zu sagen, wir haben das ja auch schon gesagt, aber so prominent sind wir nicht, dass man hier erkennt, dass ein Mensch in einem hohen Amt hier gerade dabei ist, mitzuhelfen, ein Land zu ruinieren und alle dazugucken. Denn jeder in diesem Bundesgesundheitsministerium, jeder in der Regierung weiß ja letztendlich, mit wem er zu tun hat. Und ich kann mir irgendwie nicht, ich muss doch versuchen, jetzt einen Zusammenhang zu finden. Warum ist ein Cum-Ex-Kanzler, vielleicht in Zukunft nur noch Ex-Kanzler, wie kann es sein, dass der in dieser Position drin ist? Wie kann es sein, beispielsweise, dass eine Frau Lamprecht mit ihren Stöckelschuhen dort durch den Panzer stolpert? Wie kann es sein, dass eine Frau Baerbock, die übrigens auch aus meiner Sicht mit ihren fehlerfreien Sätzen eine Menge Probleme hat, dass sie den Staat Deutschland nach außen vertritt? Wie kann es sein, dass ein Habeck ein Superministerium leitet? Das können wir ja, oder eine Frau Faeser. Das heißt, so eine Truppe muss man ja erstmal zusammenstellen. Und ich frage mich, nach welchen Kriterien sind die zusammengestellt? Und ich komme dann irgendwann nur noch zu einem Ergebnis. Die sind regierungsunfähig zusammengestellt worden und werden wahrscheinlich auch als regierungsunfähig dann irgendwann ausscheiden. Das ist meine These. Und ich kann mich täuschen. Das ist natürlich nicht gesagt, dass ich das beweisen kann. Aber es spricht für mich dazu. Und wenn ich dann gleichzeitig sehe, dass ein Marschbefehl von Frau Lamprecht an die Bundeswehr gegangen ist im Oktober, dass Herr Generalmajor Carsten Breuer die Führung übernehmen wird unter bestimmten Voraussetzungen wie Infektionsschutzgesetzmaßnahmen und so weiter, die kann man ja per Knopfdruck einschalten, dann frage ich mich, wenn die Regierung dann geschlossen rausfliegt und die Bundeswehr dann eine Art militärische Regierung oder eine Militärjunta gewissermaßen jetzt übernimmt dann die Staatsführung, soll dann überhaupt eine neue Regierung eingesetzt werden? Also wenn ich mir das angucke, womit wir hier heute zu tun haben, und Herr Lauterbach ist für mich absolut nicht tragfähig und jeder weiß es, jeder weiß es.
Und du meinst dann, ich versuche nur mal kurz weiterzudenken, dass dann Generalmajor Breuer Deutschland regiert?
Vorübergehend kann ich mir das vorstellen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in Deutschland eine spezielle verfassungsrechtliche Situation. Und da würde mich auch nicht wundern, wenn dann aus Rammstein noch entsprechende Hilfe kommt.
Uiuiui. Jetzt bleiben wir mal bei Herrn Lauterbach, Andreas. Der hat ja jetzt ein Farbenspiel ins Spiel gebracht. Er sagt also, dein Impfstatus soll künftig an einer Farbe erkennbar werden. Und er hat also ein neues Update verraten für die sogenannte Corona-Warn-App. Unterschiedliche Farben geben unterschiedliche Rechte. Übrigens ist in China dieses System bereits am Laufen und eingesetzt. Und die sind ja auch dabei, da millionenfach die Leute in ihren Häusern für Wochen einzusperren, wenn 2, 3 Fälle deutlich werden. Und Lauterbach verteidigt das. Also wirklich, jetzt schreiben schon alle, es sind sehr umstrittene Pläne. Es wird in den großen Talkshows der Mainstream-Blätter darüber diskutiert. Und Kritik gibt es vor allem an dem Vorhaben, nur frisch Geimpfte Menschen von der Maskenpflicht zu befreien. Damit würden ja auch Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits 3-fach oder 4-fach geimpft sind, rechtlich wieder mit Ungeimpften gleichgestellt. Darüber hatte ja auch Julian Reichelt, der Ex-Bild-Chefredakteur, ein bemerkenswertes Video gemacht. Diese Videos findet ihr bei uns im Kanal, müsst ihr auch nur eingeben, Julian Reichelt unter der Lupe, und dann habt ihr das. Da hat er sich ausgelassen. Und Lauterbach sagt, der Gedanke sei also einfach, dass man damit ein neues System einführt. Und Andreas, diese Farbe des Zertifikats. Also das verändert sich in der Warn-App. Du hast darüber nähere Informationen, weil du nämlich neue Nachrichten auch von einigen deiner Zuträger, deiner Informanten bekommen hast, die sich innerhalb der Regierung auch befinden und da durchaus teilnehmen an solchen Beratungsgesprächen.
Ja, und da geht es auch gerade dann darum, um diese farbige Zuordnung über diese Warn-App und deren Impfstatus. Interessant ist, dass diese Funktionalität bereits in der App integriert ist von den Experten, die dort vom Bund bezahlt werden und über ein sogenanntes Flag heißt das, einfach nur aktiviert werden muss. Also im Endeffekt ist es ganz einfach, indem dieses Steuerkennzeichen aktiviert wird. Wenn man dort einfach ein Häkchen auf aktiv stellt, dann ist der Impfstatus gültig und die Definition kann jederzeit über ein sogenanntes Customizing gemacht werden. So heißt das. Ich finde es weitergehend sehr erschreckend, was wir hier gehört haben, dass damit auch folgende Optionen möglich sind, zum Beispiel durch Abgleich mit anderen Smartphones oder Apps in der Umgebung, wenn ich also unterwegs bin, mich in einer Stadt befinde zum Beispiel. Da gibt es dann ein sogenanntes Bluetooth-Screening, ob ein Ungeimpfter in der Nähe ist. Oder einen Warnton, wenn jemand nicht den richtigen Impfstatus hat.
Also das heißt, bei mir in der Corona-Warn-App kommt plötzlich eine Warnung, dass jemand sich in meinem Umfeld befindet, der nicht geimpft ist.
Der genau, der nicht richtig geimpft ist oder gar nicht geimpft ist. Also ungeimpft gilt ja auch schon einer, der viermal geimpft und geboostert wurde, nach den Aussagen von Herrn Lauterbach, der jetzt aber wieder den Status hat als ungeimpft. Also diese Informationen, die gehen dann übrigens auch an die T-Systems-Datenbank, die das regeln, und zwar online. Und wenn und wer die Umgebung also gegen diesen Status verstoßen hat, also wenn einer da mit einem anderen zusammenkam, dann wird das automatisch gemeldet. Man kann wissen, wer zusammen war mit wem, der eben halt nicht diesen Impfstatus hatte. Und das sind absolut chinesische Verhältnisse des sogenannten Social Scoring. Das wird dort ja gemacht. Und dann gibt es eine weitere Face-ID-Steuerung. Auch die ist bereits schon in der App integriert. Wenn man sich in einem definierten Bereich befindet, räumlich, dann kann die App prüfen, ob jemand sein Handy mit Maske oder ohne Maske bedient hat. Also auch das wird automatisch geprüft. Auch das wird dann in der zentralen Datenbank dann erfasst. Und da gibt es dann zum Beispiel einen Warnton für dich und auch für andere, je nachdem, wie das aufgebaut wurde. Es ist alles integriert. Einen neuen Impfstatus für die Bürger zu aktivieren, kann jederzeit also quasi online erfolgen und auch angepasst werden. Und diese Funktionsmöglichkeiten sind also nicht nur für Restaurants oder Kino möglich, sondern auch zum Beispiel beim Einchecken am Flughafen. Und das könnte theoretisch eine Aus- oder Einreiseerlaubnis definieren. Man steht davor und sagt man, Moment, ich war mit jemandem zusammen in der Nähe, wodurch ein Warn-App ausgelöst wurde. Also man wird sich in Zukunft, das ist offenbar das Ziel, von anderen Menschen grundsätzlich massiv distanzieren, weil man Angst hat, dass man durch ihn appmäßig infiziert wird. Das ist irre. Und auch kann man also diese sogenannte RL4X-App bei einem gewollten Einkauf im Supermarkt anwenden. Auch das ist bereits programmiert und integriert. Also dann kommt man nicht mehr rein zum Einkaufen. Und damit ist der Grundstein für eine Totalüberwachung bis in die intimsten Ecken der Menschen bereits gelegt und der soll weiter ausgebaut werden. Und Generalmajor Carsten Breuer, der sagte dazu in einer Runde dieser
Soll
Expertengremien,
gesagt haben.
so, ja, soll gesagt haben, damit kann man arbeiten. Finde ich schon interessant. Also das ist also irgendwie schon so ein bisschen in die Richtung, wo ich so meine Indizien versuche zu fassen. Das Misstrauen der Experten in den Ministerien, also von den Leuten, die uns zum Beispiel auch die Informationen dort rausbringen, also das Misstrauen soll mittlerweile allerdings auch sehr groß sein. Und es rumort komplett hinter den Kulissen. Denn auch die Leute fragen sich, denn wenn diese Technik umgesetzt wird, dann würde auch die Privatsphäre dieser Programmierer eliminiert werden. Also sie arbeiten ja an ihrer eigenen Aufgabe als Mensch. Ja, nun macht man sich natürlich auch Gedanken, wie diese Maßnahmen im Falle eines erwarteten Blackouts funktionieren soll. Ohne Strom wäre diese ganze Technik ja überhaupt nicht anwendbar. Auch ein interessantes Thema. Und hier kommen wir natürlich wieder auf den Befehl der Verteidigungsministerin Lambrecht, die ja eine quasi Übernahme der offiziellen Regierung durch die Bundeswehr im Oktober möglich gemacht hat. und kann sich da schon eine Strategie, die kann man sich da vorstellen, wenn der Strom denn ausfällt. Also eine Militärregierung könnte also die Lage notfalls mit Gewalt steuern. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, vergessen wir den Vertrag von Lissabon bitte nicht, der ja Nachfolger war von der sogenannten EU-Verfassung, die ja nicht durchging. In der EU sind unter gewissen Umständen auch Todesstrafen wieder einführbar. Ich möchte das hier deutlich machen, weil es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, aber es ist explizit möglich.
Ui, jetzt hast du aber wirklich sehr schwarz gemalt, Andreas. Das muss man einfach sagen. Wobei diese Corona-Warn-App, das ist ja jetzt offenbar auch das neueste Projekt von Lauterbach. Eigentlich geht der Weg schon seit 2,5 Jahren in die Richtung. Wir haben darüber immer wieder gesprochen und dann gab es ja diese, hieß die Luca-App oder so. Also auf jeden Fall gab es so verschiedene Nebenwege. Aber es scheint so zu sein, dass man an diesem Ding gearbeitet hat nach dem Muster, nach dem Vorbild aus China, wo praktisch die Totalkontrolle, die Totalüberwachung des Bürgers an der Tagesordnung ist.
Richtig, und ich möchte auch nochmal klarstellen, wenn ich diese Geschichte mit der Todesstrafe benenne, nicht, dass jetzt Leute gehängt und exekutiert werden im Normalfall, sondern es geht unter bestimmten Krisenbedingungen darum, wenn zum Beispiel ein Befehl der Bundeswehr läuft, gegen Menschen vorzugehen, wo auch immer die sind, und Bundeswehrbeamte sich dann beispielsweise verweigern, dass im Zweifel es gehen kann bis zu einer Exekution. Das kommt nicht von mir, sondern von internationalen Strafrechtlern, die das deutlich überprüft haben. Da gibt es sogar Videos darüber. Gebt einfach mal ein, Todesstrafe in Europa oder Todesstrafe in der EU. Das gibt's auf YouTube. Guckt euch das einfach mal an, unter welchen Bedingungen das möglich ist.
Ich bin nicht so ganz einverstanden, dass wir so ein Thema so ausbreiten. Das muss ich hier an dieser Stelle sagen, weil die Sorgen und Ängste sind groß genug bei all dem, was hier im Moment passiert. Andreas möchte gerne auf alle Eventualitäten vorbereiten und haben wir hiermit gemacht. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Dinge, die hier in Planung sind, also mit dieser Corona-Warn-App, dass die Dinge natürlich, wie du es gerade gesagt hast, auch durchaus völlig in den Bach runtergehen könnten, wenn wir Blackouts haben, wenn wir Stromausfälle haben. Und das sieht so aus, dass wir mit Riesenschritten eben auch in diese Richtung gehen. Russland liefert nur noch 20% des üblichen Gases. Wir haben Notfallpläne in ganz Europa. Die Länder müssen ihre eigenen Bedingungen schaffen. Deutschland rauscht natürlich wieder allen voraus und sagt, wir machen noch viel mehr als alle anderen. Unsere Bürger, jawohl, die werden den Gürtel enger schnallen und wir schaffen das. Aus Österreich gibt es eben auch ganz viele Meldungen, zum Beispiel eine wirklich messerscharfe Analyse von dem österreichischen Power Grid Chef, also Austrian Power Grid Chef, Gerhard Christina heißt der Mann, der hat der Krone, das ist ein Mainstream-Medium, ein Interview über die totale Finsternis gegeben, heißt es in dem Beitrag. Und hier wird erstmal genannt, dass jetzt immer öfter, wir berichten übrigens im Kanal auch darüber, ganze Regionen und Stadtteile im Dunkeln versinken. Gerade gestern oder vorgestern hatten wir es, dass ganze Teile der Landeshauptstadt Innsbruck vom großflächigen Ausfall der Stromversorgung betroffen waren. 140.000 Haushalte waren abgeschnitten. Und auch in Wien waren mit Dramatik und Wucht riesige Stadtteile betroffen. Und auch beim Ländermatch gegen Dänemark waren am 6. Juni im Ernst-Happel-Stadion alle Flutlichter ausgegangen. Das zählt man jetzt hier so alles auf. Und dann kommt eben auch der Blackout-Experte Herbert Sauruck noch in diesem Gespräch zu Worte. Und er sagt, das ist natürlich auch die ältere Infrastruktur, die schuld ist. Die Hitze, die jetzt als Grund für die Ausfälle sorgt. Aber mehr Sorgen bereitet ihm der bevorstehende Herbst und Winter. Denn er sagt, wenn das Gas knapp wird, dann würde der sinkende Druck dazu führen, dass die Kraftwerke nicht mehr ausreichend versorgt werden können. Und genau die braucht es aber dringend für die Aufrechterhaltung der Stromnetzstabilität.
Das ist das Entscheidende. ohne Gas ist es nicht zu handeln, weil wir haben ein Stromsystem, welches aufgebaut wird auf eine Grundversorgung. Das ist die Kernenergie, das ist beispielsweise ein Kohlekraftwerk. Dann haben wir eben halt noch die alternativen Energien, um das mal deutlich zu machen, die ja nicht mehr in der Lage sind, die CO2-Produktion wieder rückzuführen, die man bei der Produktion selbst brauchte, um die Dinger herzustellen. Das ist ja auch so eine Fake-Geschichte, die dort läuft und man mittlerweile sogar weiß, dass in den Windparks beispielsweise übrigens die Wärme sich erhöht, dass dadurch im Prinzip das Klima sogar noch zusätzlich erwärmt wird, regional zumindest, durch Windkraftanlagen, durch diese Bremsung des normalen Windes, der beispielsweise durch die Propeller natürlich auch, durch diese großen Dinger natürlich auch gebremst wird. Und dadurch entstehen bestimmte auch meteorologische Effekte. All diese Dinge sind uns ja natürlich jetzt letztendlich bekannt. Aber entscheidend ist, dass wir eine Aussteuerbarkeit oben brauchen, im obersten Bereich, weil wir haben eine Frequenz von 50 Hertz, die durch die Stromleitungen laufen müssen. Und wenn es nur ein bisschen abfällt oder ein bisschen rüber geht, dann bricht das Stromnetz unkontrolliert zusammen. Also muss man immer mehr auf konkrete regionale Stromabschaltungen bauen, was natürlich für die Wirtschaft ein einziges Fiasko ist, für die kleinen und mittelständischen Betriebe mehr oder weniger das ausbedeutet. Also eine gigantische Verelendung damit regelrecht programmiert wird. Und das ganze Problem ist lösbar über Gas. Man will aber das Gas nicht kaufen, weil es in Rubel bezahlt werden muss. Das ist aus meiner Sicht der Währungskrieg und man will den Rubel nicht stützen. Und aus diesem Grunde lässt man lieber sein Volk frieren und die Wirtschaft kaputt gehen und diese gesamten Dinge, die da dranhängen.
Also ihr seht, die meinen es ernst. Man muss es ernst nehmen. Es wird flächendeckende Stromausfälle geben. Im Herbst, im Winter, vielleicht auch jetzt noch zum Spätsommer. Alles gut möglich. Ihr seht, die Chemiestandorte sind am Zittern, am Bibbern, weil sie abgeschaltet werden, wenn nicht genügend Gas da ist. Damit gehen die Produktionen den Bach runter. Egal, ob es sich auch um Glas und ähnliches wichtiges Produktgut handelt. Und man spricht dann davon, ja, die müssen dann eben zumachen. Oder wenn man sich hier diese aktuelle Meldung anschaut, dass zum Beispiel die deutschen Elektronikmarktketten Mediamarkt und Saturn sich auf eine mögliche Gasknappheit vorbereiten und sie sagen, ja, wahrscheinlich wird ein Fünftel aller Filialen jetzt verkleinert werden und man wird da auch nur noch spärlich heizen. Die Umsätze würden sowieso zurückgehen, weil die Leute kein Geld mehr haben und also eine schwächere Nachfrage. Man erwartet eher Umsatzeinbrüche, also auf jeden Fall keine Steigerung mehr. Das meldet heute AT. Andreas, das sind ja alles dramatische Anzeichen. Auch wir haben vorgestern darüber gesprochen, dass die großen Tierfutterhersteller, Futternapf und Fressnapf, sich mit einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt haben und sagen, wir können, wenn ihr hier Gas rationiert, können wir das Futter nicht mehr herstellen. Das heißt, wer durch solche Meldungen nicht endlich wach wird, dem kann man leider auch nicht helfen.
Leider ist das so und wir sehen ja auch, dass es da Tendenzen und momentan Indizien dafür gibt, dass sogar Babynahrung in USA sogar vernichtet wird und so weiter.
Ja, bei HIP habe ich gerade gelesen, bei dem Babynahrungshersteller, gibt es jetzt auch schon Engpässe.
Ja, und das Problem ist, dass unsere Kinder, unsere Jugend natürlich dermaßen unterrichtet, also nach unten gerichtet wurde, dass sie nicht einmal mehr in der Lage sind, eigenes Essen zu kochen, sondern angewiesen sind auf ein Glas, was man aufdreht. Und da wird es dann natürlich auch sehr komisch. Also wichtig ist, dass die Vorsorge momentan in jedem europäischen Haushalt das A und O sein muss. Denn die Probleme sind definitiv vorprogrammiert und aus diesem Grunde nochmals diese Stromgeschichte. Ich habe gerade gesehen, dass auch Städte anfangen darüber zu diskutieren, dass die Ecoflows beispielsweise jetzt empfehlen, in ihren eigenen Städten, in ihren eigenen Behörden im Prinzip, um dort eben halt eine entsprechende Stromsicherheit zu haben, weil wenn man in der Lage wäre, und das ist der entscheidende Punkt, ein Blackout zu vermeiden, dass man das macht durch Stromabschaltungen, konzentriert und kontrolliert, dass man jetzt meinetwegen einen Stadtteil mal 8 Stunden von Strom befreit. Jetzt geht es ums wirkliche Überleben, dann hält ein solcher EcoFlow diese Situation locker durch und kann den Strom weiterhin produzieren. Und sobald der Strom dann zeitmäßig wieder fließt, dann kann man das Ding natürlich wieder aufladen. Wir werden natürlich jetzt mittlerweile mit dieser Strompolitik mehr oder weniger vor Tatsachen gesetzt. Da erklärt man uns, dass man 600.000 Heizlüfter hat, die würden, also wenn die alle angeschlossen werden würden, dann würden die das Stromnetz zum Zerfall bringen. Ein völliges Paradoxon. Aber es stimmt natürlich in einer gewissen Form, obwohl man auf der anderen Seite 50 Millionen Fahrzeuge in Deutschland zurzeit auf Elektro umstellen will. Also die fordern das Netz offenbar nicht. Durch die Heizlüfter wird jetzt mehr oder weniger das Stromnetz zusammenfallen. Nein, man kann natürlich das Tanken der Elektrofahrzeuge durch Abschalten der Zapfsäulen schlicht und ergreifend steuern. Aber die Heizlüfter zu Hause, die man einfach nur in die Steckdose steckt, das wird schwierig. Also es wird darauf hinauslaufen, dass dann zeitweise und regional immer wieder Stromausfälle, wie in einem Drittland es immer war und auch wahrscheinlich sein wird weiterhin, auch hier bei uns so laufen.
Ich danke dir für diese Stellungnahme. Und Andreas, wir haben ja noch immer wieder an dieser Stelle über verschiedene Möglichkeiten der Stromerzeugung diskutiert. Und Herr Habeck, dein Lieblingssuperminister, der setzt ja auf Windkraft. Also der sagt, jetzt müssen hier Wälder abgeholzt werden, wir wollen jetzt die Windräder. Er schaut nicht, wie viele Vogelarten dadurch sterben. Er schaut auch nicht, wie viel Land zu betoniert werden muss, um solche Dinger überhaupt zu installieren. Auch die Entsorgung des Restmülls, die im Moment vielfach anfällt, weil nämlich die Förderung der Windkraft ausgefallen ist oder weggefallen ist. Das alles ist nicht im Visier. Und jetzt gibt es einen Beitrag, den gibt es eigentlich schon lange. Der ist 2012 schon erschienen auf einem Wissenschaftsportal. Und da heißt es, dass obwohl Windkraftanlagen als eine der Energien der Zukunft gelten und ihre Zahl weltweit stark zunimmt, dass diese Windfarmen, große Windfarmen, das Klima beeinflussen. Und zwar in eine Richtung, in der man das eigentlich gar nicht haben möchte.
Man erwärmt das Klima schlicht und ergreifend. Also erstmal darf man nicht vergessen, dass jeder dieser Türme auf einem riesengroßen gegossenen Betonklotz, der in die Erde eingebracht werden muss, stehen muss. Sonst würde der Wind die Dinger nämlich umpusten. Das heißt, man braucht ein gigantisches Gegengewicht aufgrund dieser Statik. Und wenn man sich diese Riesenmonster teilweise anguckt, der neuen Generation, dann kann man sich vorstellen, wie viel da unten im Boden natürlich auch versiegelt wird am Boden. Dazu kommt, wenn die irgendwann abgenommen werden, weil die ausgelaufen sind, diese großen Windkrafträder, dass die Betonblöcke jetzt drin bleiben dürfen. Da gibt es offenbar so eine Art stillschweigende Genehmigung, dass die drin bleiben. Das heißt, dieser Betonblock bleibt drin. Das nächste ist, abgesehen davon, dass diese Windräder auch die Vögel schreddern und natürlich damit also die Natur im dramatischen Maß schlecht beeinflussen, ganz, ganz klar, kommt dazu, dass durch dieser, was ich gerade schon sagte, der laufende Wind, der jetzt so einfach durch die Natur streicht, ungehindert, durch diese Propeller behindert wird, in seinem normalen Fluss gebremst wird. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel gegen Abend der Abendfrost einsetzt, dann sehen wir am Boden, dass eine Kühle da ist. Und diese Kühle, die senkt sich dann quasi in den Boden ab. Und das ist die unterste Luftschicht direkt auf dem Boden. Wenn dort aber die Propeller stehen, dann wird permanent die Luft ins Rotieren gebracht und die Luft von unten aufgewirbelt und nach oben gewirbelt. Das heißt, die kalte Luft wird dann verschwinden nach oben und die warme Luft nach unten reingebracht. Und das bedeutet, der Boden erwärmt sich dadurch und das führt dazu, dass in den großen Windparkanlagen die Durchschnittstemperatur schlichtweg höher ist als außerhalb der Windkraftanlagen. Mit anderen Worten, die Windkraftanlagen erwärmen damit das regionale Klima. Also das hat noch gar keiner auf dem Schirm gehabt. Das ist ein interessanter Bericht, sollte man sich mal ansehen.
Ja, danke. Ich will mal ganz kurz noch weitergeben, was die Wissenschaftler 2012 zu diesem Thema gesagt haben. Und 2012 durfte man ja noch ein bisschen offener diskutieren über diese Dinge. Inzwischen ist alles, was politisch korrekt ist, sakrosankt und dagegen darf keine Stimme mehr erhoben werden. Also, große Windkraftanlagen verändern das Klima in ihrer Umgebung. Vor allem in der Nacht ist es über und in den Windfarmen deutlich wärmer als auf weiter entfernten Flächen. Diese US-amerikanischen Forscher haben das alles mit Hilfe von Satellitendaten festgestellt, auf dem Gebiet der Windfarmen seien die Temperaturen in den letzten 10 Jahren um bis zu 0,72 Grad Celsius stärker angestiegen als auf nicht mit Anlagen bebauten Flächen. Andreas, das ist eine Riesenzahl im Vergleich zu dem, dass man die Temperatur weltweit auf um 1,5 Grad senken möchte.
Ja, das ist die Hälfte im Prinzip der Gradzahl, um die man die Welt senken will. Die wird dort in den Windfarmen produziert. Was ja interessant ist, um das nochmal klar zu machen, dass hier extrem viel mehr Windparks geplant sind. Und wenn wir mittlerweile die grüne Ideologie sehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Regierung, ich finde da gar keine SPD-Werte, ich finde gar keine roten Werte. Eigentlich ist es eine rein grüne Regierung und Herr Scholz macht nichts anderes als grüne Politik. Also irgendeine SPD-Politik ist da gar nicht mehr findbar. Wir sehen also im Prinzip, von wo die Einflussnahmen auf die Regierungsmitglieder laufen und das alle mitzuspielen haben. Also ob da Herr Scholz der Kanzler ist oder Herr Habeck, das darf einfach nochmal hinterfragt werden anhand der Aussagen. Ja, und wenn dann eben halt in der Nacht, was ich gerade sagte, der Boden abkühlt und diese Kühle natürlich auch dann letztendlich die Atmosphäre entsprechend beeinflusst und diese Kühle ständig weggebürstet wird, weggepropellert wird durch diese Propeller, die sich dann drehen, dann haben wir genau diesen Effekt. Das ist eine völlig absurde Geschichte.
Ja, und es ist noch nicht zu Ende, wie hier darüber berichtet wird. Es heißt also, die Flächen mit Windrädern seien in den Auswertungsformen deutlich wärmer gewesen als die Gebiete ohne. Und die Wissenschaftler übrigens haben das alles veröffentlicht 2012 im Fachmagazin Nature Climate Change. Und weiter heißt es, höchstwahrscheinlich veränderten die Windkraftanlagen die atmosphärische Grenzschicht, vermuten die Forscher. Und in diesem bodennahen Bereich der Atmosphäre, wie du es gesagt hast, werden die Luftströmungen durch Erhebungen der Landschaft und die Wärmeabstrahlung des Untergrunds beeinflusst und das Kreisen der Rotoren verwirbelt die Luft und macht die nachts normalerweise nur dünne und stabile Grenzschicht eben noch dicker. Und das hemme die Abkühlung des Bodens.
Das ist das in Schlau nochmal dargestellt, was ich versucht habe, hier stümperhaft in meinen Sätzen zusammenzufassen.
Ja, du hast es wirklich ganz hervorragend gemacht, Andreas. Ihr Lieben, das war's für heute. Wir wünschen euch trotz dieser Nachrichten, die sind aber auch gut, ein schönes Wochenende, weil vieles fliegt auf, vieles zeigt sich, rüstet euch und erschrecket. Den Blick nach oben ins Licht gehen wir weiter stabil durch diese Zeiten.
Richtig, wir freuen uns darauf, dass diese Dinge auffliegen, denn sie sind nicht neu, sie waren immer da. Sie kochen nur auf und das bedeutet die Veränderung zum Guten.
Die Klärung.
Die Klärung wie die Brühe. Alles Liebe.
Ciao.